liebe Geschwister, liebe Freunde, auch liebe Zuhörer zu Hause, ich freue mich, dass wir heute wieder gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Ich bin auch so erfreut, dass wir das in Frieden und in Freiheit machen können, denn das ist in vielen Ländern dieser Welt leider nicht der Fall. Ich freue mich auch ganz besonders zu sehen, dass wir so viele Kinder und Jugendliche unter uns haben, dass ihr euch dazu entschieden habt, vor allen Dingen auch die Jugendlichen, heute Morgen im Gottesdienst zu sein und nicht zum Beispiel ausschlafen zu wollen. Und ich wünsche, dass der Herr uns heute Morgen hier begegnet, dass er zu uns spricht und dass wir durch ihn gesegnet werden. Bevor wir jetzt in das Wort einsteigen, möchte ich noch bitten, dass ihr einmal aufsteht, und ich möchte ganz gerne für den Segen dieser Stunde noch einmal beten. Lieber Herr Jesus, wir sind nur hier heute Morgen zusammengekommen, um etwas aus deinem Wort zu hören, aus deinem Wort zu lernen. Und Herr, ich bin mir ganz bewusst, dass ich, bildlich gesprochen, eigentlich nur trockenes Brot und einige verschrumpelte Fische bringen kann. Aber wir wissen, dass du auch die kleinen Worte und die schwachen Worte segnen kannst, dass du zu den Herzen sprechen kannst, und ich bitte dich von ganzem Herzen her, sei du heute Morgen hier gegenwärtig, rede du zu jeder Seele und lass uns hier von diesem Ort gehen, gestärkt, erfreut und mit deinem Wort erfüllt. Ich bitte dich, sei bei uns heute Morgen und sei auch dort auf der ganzen Welt, wo Menschen sich versammeln, um dein Wort zu hören. Amen. Ich möchte heute Morgen mit Jesu Hilfe über die Veränderung eines Menschen sprechen, dem Johannes in seinem Evangelium ein ganzes Kapitel weiht. Aber bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich doch ganz gerne auf einen geschichtlichen Hintergrund eingehen, der, so denke ich, uns hilft, die ganze Situation ein bisschen besser zu verstehen. Einleitend haben wir ja bereits von dem damaligen Laubhüttenfest gehört. Und dem Johannes schien es wichtig genug, sehr viele Details von dem damaligen Fest wiederzugeben, und er widmete 3 relativ lange und ereignisreiche Kapitel der Zeit des Festes, und zwar die Kapitel 7, 8 und 9. Nun, für viele Juden war es ja Tradition, nach Jerusalem zu pilgern, und auch, wie wir gehört haben, Jesu Brüder hatten geplant, dorthin zu gehen und haben Jesus eingeladen, ob er nicht mit ihnen gehen würde. Sie selbst standen Jesus relativ skeptisch gegenüber. Sie glaubten nicht an ihn. Dabei mussten sie doch gemerkt haben, dass ihr ältester Bruder gewaltig anders war. Aber an seine Gottheit glaubten sie nicht. Sie schlugen ihm eigentlich fast spöttisch vor, doch mitzukommen, und in Jerusalem hätte er doch die Gelegenheit, seine Werke zu zeigen, sich zur Schau zu stellen. Er hätte die Möglichkeit, vielleicht dort sein Königreich, von dem er immer gesprochen hat, aufzubauen. Jerusalem schien doch der geeignete Ort, um endlich Popularität zu gewinnen. Aber Jesus wusste, dass er auf dem Fest erwartet wurde, entschied sich aber, seine Brüder erstmal alleine gehen zu lassen. Und wir haben ja schon gehört aus Johannes 7, 11 bis 13, da suchten ihn die Juden am Fest und sprachen: Wo ist er? Und es war ein großes Gemurmel unter dem Volk. Etliche sprachen: Er ist fromm. Die anderen aber sprachen: Nein, er verführt das Volk. Niemand aber redete frei von ihm, um der Furcht willen vor den Juden. Also es herrschte eine allgemeine Unstimmigkeit, wer Jesus wirklich war. War Jesus vielleicht der angehende Führer eines Volkes? Oder war er wirklich ein Verführer, ein Wunderheiler, vielleicht ein Prophet oder vielleicht doch der Messias, auf den sie alle warteten? Genauso wie damals in der Zeit eine Unstimmigkeit darüber herrschte, wer Jesus war, genauso geht es heute noch den meisten Menschen. Sie haben Schwierigkeiten, Jesus wirklich einzuschätzen und einzuordnen. Aber lasst uns zurückgehen zum Fest. Gott setzte dem Volk Israel nach 5. Mose 16 drei Hauptfeste ein. Einmal das Passafest im Frühjahr, dann 7 Wochen später das Wochenfest und zum Herbst hin das Laubhüttenfest, das sehr ähnlich mit unserem Erntedankfest ist. Nach 5. Mose 16, Vers 15 lesen wir: Kommt gemeinsam zum Heiligtum des Herrn, eures Gottes, und feiert 7 Tage lang zu seiner Ehre. Freut euch von Herzen, dass er eure Arbeit gesegnet und euch eine gute Ernte geschenkt hat. Und im 3. Mose lesen wir noch ein weiteres Detail: Am ersten Tag war es Sabbat und auch am letzten Tag war es Sabbat. Nun, für die Besucher des Festes war es eigentlich eine große Erinnerung an die Wüstenwanderung des Volkes, an die Tatsache, dass Gott dem Volk beistand, dass das Volk damals in Zelten wohnte. Sie waren in ständiger Abhängigkeit von Gott. Sie wurden auch erinnert an die Zeit der Ernten. Damals war es gängig, dass man temporäre Hütten aufgestellt hat, solche auch so Laubhütten, sodass die Erntehelfer auch in den Feldern wohnen konnten für die Zeit der Ernte. Das Fest war auch eine Erinnerung an Gottes reichen Segen, an die großen Ernteerträge, die sie hatten, für das leibliche Wohl. Doch schienen die meisten Menschen nach Jerusalem zu pilgern, einfach nur aus Tradition heraus. Es war ein Ritual. Viele Besucher waren eigentlich gar nicht daran interessiert, eine wirklich persönliche Beziehung zu Gott zu finden. Die Pilger überfluteten die Stadt, die Herbergen waren ausgebucht und viele Besucher fanden Unterschlupf in den eigens dafür gebauten Laubhütten. Die meisten Pilger, bevor sie nach Jerusalem reinkamen, hielten auch kurz an dem Teich Siloa an, um dort ein Reinigungsritual durchzuführen. Und anschließend ging es dann zum Tempel hinauf. Dort im Tempel herrschte ein reges Treiben mit vielen Opfern und Zeremonien. Die Priester schöpften zum Beispiel täglich Wasser wieder aus dem Teich Siloa, brachten es zum Tempel, gossen es während des Morgenbrandopfers auf den Altar zum Gedenken an das Wasser, das Gott damals während der Wüstenwanderung aus dem Felsen hat quellen lassen. Auch Licht spielte eine ganz besondere Rolle. Licht wurde auf großen Leuchtern angezündet als Erinnerung für die Feuersäule, die das Volk während der Wüstenwanderung nachts begleitete. Interessanterweise hat Jesus während des Festes auch auf beide Elemente Bezug genommen. Im Johannesevangelium 7, 37, Vers 38 lesen wir zum Beispiel seinen Bezug auf das Wasser. Hier lesen wir am letzten Tage des Festes, der am herrlichsten war, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Wir hören nachher noch ein bisschen mehr zu diesem Vers. Des Weiteren zeigt uns Jesus auch seine Verbindung zu dem zweiten Element, nämlich dem Licht. Hier lesen wir Johannes 8, Vers 12 und wiederum, es ist der gleiche Tag. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Nun, Licht im Natürlichen zeigt uns ja den Weg. Licht deckt auch auf. Es ist eigentlich interessant zu sehen, dass Jesus diesen Ausspruch direkt an die Begebenheit anschließt, wo eine Ehebrecherin vor ihn gebracht wurde im Tempelbereich und sie sollte gesteinigt werden. Und Jesu aufdeckendes Licht schlug den Umherstehenden vor: Wenn ihr euch ohne Sünde fühlt, dann werft doch den ersten Stein. Und einer nach dem anderen verließ den Ort. Sie verließen alle den Schauplatz. Und Jesus fuhr fort, an diesem letzten Tag des Laubhüttenfestes zu predigen. Aber der Abschluss ist eigentlich sehr traurig. Johannes 8, Vers 59 sagt: Da hoben sie Steine auf dass sie auf ihn würfen. Also sie wollten Jesus zu dem Zeitpunkt töten. Aber Jesus verbarg sich und ging zum Tempel hinaus. Nun, bis hierher war es an sich rein geschichtlich. Aber lasst uns weitergehen. Nun, beim Entfernen vom Tempel machen sie nun folgende Begegnungen. Davon lesen wir im Johannes 9, 1 bis 5. Und als er, nämlich Jesus mit seinen Jüngern, als er vorbeiging, sah er einen Menschen, der blind war von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Rabbi, wer hat gesündigt, dass dieser blind geboren ist, er oder seine Eltern? Jesus antwortete: Weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern an ihm sollen die Werke Gottes offenbar werden. Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Einen, der blind geboren war. Ein junger Mensch, von Geburt auf bis zu dem Tag gelitten. Er saß dort bettelnd am Straßenrand. Seine Eltern konnten es sich wahrscheinlich nicht leisten, ihn zu unterstützen. Vielleicht war das sein Ort in der Gasse, an dem er sich täglich hinsetzte, um zu betteln. Nur den meisten Bettlern kommt ihr Augenlicht zugute. Sie können Passanten im Vorbeigehen in die Augen schauen und um Almosen betteln. Aber dieser Mann konnte das nicht. Er musste sich nur auf sein Gehör verlassen. Bestimmt hatte er während der Festtage etwas mehr Geld erbetteln können, denn die vielen Pilger haben ja auch Almosen mitgebracht. Hier saß er nun, ein Häufchen Elend. Die Bibel schweigt nicht bezüglich der Leidensgeschichten von Menschen. Sie ist an sich durchzogen von Leidensgeschichten, Schmerzen, Trauer, Krankheit in dieser abgefallenen Welt. Und der Text heute Morgen handelt ebenfalls von den Leiden eines jungen Menschen. Er fühlte sich sicherlich ausgestoßen von der Gesellschaft. Es war für ihn ein täglicher Überlebenskampf. Er war alleine. Mit höchster Wahrscheinlichkeit war er nicht verheiratet, hatte keine Kinder gehabt, denn als er später vor die Schriftgelehrten getreten ist, wurden seine Eltern hinzugerufen, um seine Identität zu bestimmen, nicht seine Frau oder Kinder. Wir lesen auch weiter, dass seine Eltern ihm nicht uneingeschränkt zur Seite standen. Die Abhängigkeit von Mitmenschen muss so erniedrigend gewesen sein, das tägliche Betteln, nicht zu wissen, ob er genug einsammeln würde für die nächste Mahlzeit. Wie sollte es in seinem Leben weitergehen, wenn er alt wird? Ist es ihm dann überhaupt noch möglich zu betteln? Er hatte keine Aussicht auf Heilung. Er war ein hoffnungsloser Fall, ein Blindgeborener. Nun befindest du dich vielleicht auch in einer scheinbar aussichtslosen Lage, vielleicht von Krankheit gezeichnet. Vielleicht sitzt du hier heute Morgen und leidest unter Schmerzen oder musstest aufgrund von Krankheit zu Hause bleiben. Empfindest du auch, dass deine Situation hoffnungslos aussieht? Fühlst du dich allein gelassen? Trägst du zurzeit eine schwere Last? Nun, dieser Bettler hat nicht aufgegeben. Er hat getan, was er konnte. In seinem Fall war es Betteln. Interessanterweise wird sein Name nicht genannt, sondern wir lesen, dass Jesus einen Menschen sah. Mathematisch gesprochen handelt es sich hierbei ja um eine Variable oder einen Platzhalter, in den wir unseren Namen einsetzen könnten. Jesus sieht uns. Dieser Blinde ist ein Bild für den Zustand aller Menschen seit dem Sündenfall. Diesem Mann fehlte nicht nur die Fähigkeit, körperlich zu sehen, um seine Umgebung wahrzunehmen, sondern ihm fehlte zu diesem Zeitpunkt auch die geistliche Sicht. Er war auch geistlich blind, also eigentlich blind in doppelter Hinsicht. Und Jesus spielt genau auf diesen Punkt an in Vers 5. Dort sagt er: Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und Jesus sollte diesem Blinden nicht nur sein körperliches Augenlicht wiedergeben, sondern auch die Fähigkeit, geistlich zu sehen. Nun, Jesus ging vorüber. Und Jesus ging nicht einfach weiter, sondern er sah diesen Blinden und Jesus war gerührt, voller Mitleid. Jesus sah ihn nicht nur mit seinen Augen, sondern er sah sein ganzes erbärmliches Leben. Er sah die Sünde, er kannte die Dunkelheit dieses Menschen, er verstand die Not und das Leid. Im Psalm 139, 1-6 lesen wir: Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich anfange zu reden, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Dass du mich so genau kennst, übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch, ich kann es nicht begreifen. Jesus sah ihn und Jesus sieht auch dich. Ihm entgeht nichts. Ganz gleich, wie groß dein Schmerz ist, Jesus sieht auch dich. Er kennt deine Last, er weiß, was du momentan für Sorgen im Herzen hast. Lass uns mal zurückgehen auf den letzten Vers in Johannes 8. Dort hieß es ja, dass sie Steine hoben, um Jesus zu töten. Also gerade noch sollte Jesus im Tempel getötet werden. Da sieht er die Not des anderen und denkt nicht an das, was ihm geschehen sollte, sondern erbarmt sich des Blinden. Und Jesus, denke ich, ist ein großes Vorbild in dieser Hinsicht. Wie oft drücken uns unsere eigenen Sorgen und Herausforderungen im Leben nieder? Wir konzentrieren uns so auf uns selbst und werden uns eigentlich gar nicht der Not unserer Mitmenschen bewusst. Möge der Herr unsere Sinne dafür wecken, dass wir Mitmenschen sehen oder vielleicht auch überhören, die Unterstützung brauchen. Dass wir achtsam sind, wo wir Menschen ein freundliches Wort oder eine Ermutigung zusprechen können. Nun, vielleicht hat der Blinde gemerkt, dass eine Gruppe Männer stehen geblieben ist und sie unterhielten sich über ihn. Die Jünger haben im Kapitel 7-9 nur einen ganz kurzen Auftritt. Sie stellen eigentlich lediglich eine Frage. Sie sehen den Bettler, so wie Jesus ihn auch sah, und baten Jesus, ihm zu helfen. Nein, die Jünger wollten eigentlich wissen, was der Grund des Leidens war. Sie sagten nach Vers 2: Meister, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Nun, sie drücken mit dieser Frage nicht gerade ihr wärmstes Mitgefühl aus. Im Gegenteil. Wie konnten die Jünger das Leid ansehen, ohne Jesus um Hilfe zu bitten? Die Jünger erschienen in dieser Situation so kaltherzig. Stell dir vor, der Bettler hat die Jünger überhört, hat ihre Frage gehört. Hinter ihrer Frage stand die gängige Ansicht, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen Sünde und Leiden gab. Das war ja auch die Ansicht von Hiobs Freunden. Denn als Hiob gelitten hatte, musste Hiob ja gesündigt haben, so wie wir es in seinem Buch lesen. Es stimmt, dass alles Leid der Welt auf den Sündenfall zurückzuführen ist. Und manchmal besteht sogar ein direkter Zusammenhang zwischen Sünde und den Leiden. Aber aus der Bibel geht auch ganz klar heraus, dass auch oft die Gerechten leiden, ohne ein konkretes Unrecht begangen zu haben. Aber mir stellte sich an sich oft auch die Frage, wie konnte es sein, wie konnten die Jünger fragen, ob der Blinde, der blind geboren war, an seiner eigenen Blindheit schuld war? Nun, basierend auf einem Bericht über Jakob und Esau, die im Mutterleib kämpften, lehrten einige Schriftgelehrte fälschlicherweise, dass es möglich war, dass man im Mutterleib schon sündigen konnte. Und daher auch ihre Frage, war der Blinde, der blind geboren war, schuld an seiner eigenen Blindheit? Nun, warum haben all die Heilungen, die die Jünger bisher gesehen haben, sie nicht dazu bewegt, Jesus um Heilung oder um Hilfe zu beten? Warum kam ihnen nicht der Gedanke, dass unser Herr dem Blindgeborenen helfen könnte? Aber wir wollen nicht zu streng umgehen mit den Jüngern. Wir sollten nicht übersehen, dass wir eigentlich oft oder manchmal die gleichen Fehler machen. Ist es uns nicht auch schon vorgekommen, dass uns Worte entgleiten, die fehl am Platz sind? Worte, die vielleicht die Hörenden verletzen? Worte, die jemand anderes herabsetzen? Worte, die jemand anders verurteilen? Neigen wir manchmal vielleicht dazu zu denken, naja, da hat die Person halt selber Schuld. Oder ich habe es ihm oder ihr ja auch gesagt. Nun gehen wir mal weiter zu Jesu Reaktion. Jesus rügt die Jünger nicht aufgrund ihrer unpassenden Frage, sondern Jesus nutzt die Gelegenheit, den Jüngern, aber auch damit uns, zu unterrichten. Er hätte doch sagen können, was erzählt ihr von Unfug? Die Frage ist so unangemessen. Berührt euch das Leiden des Mannes denn nicht? Aber Jesus möchte, dass wir von ihm lernen. Wir können Jesus Fragen stellen mit Dingen, die uns bewegen. Und ich habe es schon oft erfahren und ich wünsche das für euch auch, dass wenn uns irgendwie eine Frage durch den Kopf geht oder wir auch eine Frage Jesu vorbringen, auch im Gebet, dass wir darauf eine direkte Antwort bekommen. Sei es ein Bibelvers, der uns wichtig ist, sei es ein Lied, das uns in den Sinn kommt oder auch Gedanken, die der Heilige Geist uns eigentlich eingibt. Nun, die Jünger haben Jesu zwei mögliche Gründe des Leidens gegeben. Eines davon musste es ja gewesen sein. Aber Jesus sagt, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern an ihm sollen die Werke Gottes offenbar werden. Weder die Sünde des Menschen noch die seiner Eltern gaben eine Erklärung für sein körperliches Gebrechen. Der Zustand des Menschen, der Zustand seiner Blindheit wurde souverän bestimmt, damit die Werke Gottes offenbar werden. Und dazu hören wir nachher auch noch ein bisschen mehr. Nun, der Bettler bekam sicherlich einen Funken Hoffnung. Was sollte das auf sich mit den Werken Gottes, die offenbart werden sollen? Was sollte nun geschehen? Der Bettler bekam sicherlich eine Hoffnung, dass ihm geheilt werden würde. Jesus hatte eine Mission, die er erfüllen musste. Er war und ist das Licht der Welt. Nicht das Licht, so wie es im Tempel auf den Leuchtern zur Schau gestellt wurde, sondern das wahre, erlösende und heilbringende Licht. Jesus richtet seine Aufmerksamkeit noch einmal auf den Blinden. Jesus hatte ja bereits mehrere Male Blinde geheilt. Wir lesen davon, dass er Blinden die Hand aufgelegt hat auf die Augen. In einem Fall hat er Spucke benutzt. In einem anderen Fall hat er Blinden einfach nur gesagt, dein Augenlicht sei hergestellt und der Mann war gesund. Jedes Mal geschah die Heilung irgendwie anders, auf eine andere Art und Weise. Diesen Text aus Johannes 9 können wir eigentlich gar nicht entnehmen, dass Jesus dem Blinden Heilung versprochen hat. Und wir lesen auch nicht davon, dass der Blinde um Hilfe gebeten hat. Wir lesen aber im Vers 6 und 7, als er dies gesagt hatte, also als sich Jesus um seine Jünger gekümmert hat, als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und machte einen Brei mit dem Speichel und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach, geh hin und wasche dich im Teich Siloa. Und Johannes fügt dann auch noch so ein kleines Detail ein, was ihm wichtig erschien, das heißt übersetzt, der Gesandte. Was wohl die umherstehenden Menschen gedacht haben und die Passanten? War das Beschmieren der Augen dieses Blindes nicht eine zusätzliche Beleidigung und Verletzung für den Bettler? Ich habe mir wiederholt die Frage gestellt, Wieso Speichel und Erde? Nun, es gibt sicherlich zahlreiche Spekulationen und über die Bedeutung dieses Speichels und Erde, was Jesus ihm auf die Augen geschmiert hat. Und ich möchte euch drei vorstellen, die mir eigentlich sehr plausibel erscheinen. Zum einen haben wir ja schon davon gelesen, dass zu der Zeit des Laubhüttenfestes Jesus in Jerusalem erwartet wurde. Und wir haben gelesen, es gab viel Gemurmel seinetwegen unter der Volksmenge. Nun, zum einen denke ich, Jesus wollte einfach in dieser Situation dem Mann helfen, ohne große Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Für den Heilungsprozess schickte er den Blinden einfach von sich. Des Weiteren betrug sich diese Begebenheit ja, wie wir schon gehört haben, an einem Sabbat zu. Einem Tag, an dem die Juden nicht arbeiten durften. Neben den klaren Anweisungen, die Gott dem Volk damals gegeben hat, gab es viele Gebote und Richtlinien, Verordnungen, die die Schriftgelehrten zusätzlich hinzugefügt haben. Ihr Gottesdienst mutierte mehr und mehr zu einem bloßen Einhalten von Geboten. Interessant ist, dass bis heute bei den orthodoxen Juden es eine Regel gibt, die ihnen untersagt, am Sabbat Teig vorzubereiten. Und wörtlich heißt es in ihren Richtlinien, kein Pulver mit einer Flüssigkeit zu einer Teig oder Paste zu vermischen. Von daher verstehe ich diesen Vers auch so, dass Jesus zeigen wollte, wer wirklich der Herr über den Sabbat ist und auch damit über die menschlichen Regeln. Zum Dritten denke ich, dass Jesus einfach den Gehorsam des blinden Menschen testen wollte. Er schickte ihn einfach weg. Der Blinde hätte sich ja ärgern können, hätte den Schmutz von seinen Augen wischen können und dort sitzen bleiben können. Aber wir lesen in Vers 7, da ging er hin und wusch sich. Welche Bedeutung hat eigentlich der Teich Siloam? Es ist anzunehmen, dass Jesus mit seinen Jüngern die Gasse vom Tempel in Richtung Teich hinunterging. Und dieser Teich lag ungefähr 600 Meter entfernt vom Tempel. Also musste Jesus mit seinen Jüngern relativ bald auf den Bettler gestoßen sein. Nach 2. Chronik 32, Vers 30 lesen wir, er, Hiskia, war es auch. Die Hiskias Werke werden dort beschrieben. Hiskia war es auch, der den oberen Ausfluss des Wassers Gihon, also eine Quelle in der Nähe von Jerusalem, verstopfte und es westlich abwärts leitete in die Stadt Davids. Also der Teich Siloam war eine Süßwasserquelle ein Süßwasserreservoir, ein wichtiger Teil für die Stadt Wasserversorgung Jerusalems. Das Wasser kam von der Quelle Gihon und wurde durch einen Tunnel geleitet in die Stadt hinein. Der Teich wurde aber auch, wie bereits erwähnt, für rituelle Zwecke benutzt. Interessanterweise wurde der Teich bei Bauarbeiten 2004 wiederentdeckt und seitdem sind Archäologen damit beschäftigt, auch die Pilgergasse vom Teich zum Tempel wieder freizulegen. Nun, wenn dem Mann, dem Blinden gesagt wurde, er solle sich in dem Teich Siloam waschen, dann ist das natürlich wörtlich zu nehmen. Er sollte wirklich dorthin gehen, um seine Augen zu waschen. Aber es hat sicherlich auch eine viel tiefere Bedeutung. Jesus war bewusst, dass der Blinde auch eine geistliche Heilung brauchte und Reinigung im wahren Teich Siloam finden musste. Johannes erwähnt das interessante Detail, der Name Siloam ist der Gesandte. Wie gut passt diese Beschreibung im übertragenen Sinne auf Jesus selbst, der Gesandte auf diese Welt war, damit wir in ihm geistliche Reinigung finden. Wir wollen uns auch daran erinnern, dass Jesus am selben Tag sich bereits mit dem lebendigen Wasser verglichen hat. Wenn jemand dürste, der komme zu mir und trinke. Im Kapitel 9 berichtet Johannes weiter, dass der Blinde letztendlich nicht nur die körperliche Heilung, sondern auch die geistliche Heilung erfahren durfte. Nun, nachdem Der nun sehend gewordene von dem Teich Silor kam, wurde er umringt von Nachbarn und Bekannten, die ihn ausfragten, wie denn diese Heilung passieren konnte. Und er beschrieb ihnen die Heilung und die Beschreibung oder die Antwort des Mannes schien den Menschen zu einfach, aber auch zu schwierig, um sie zu verstehen. Es soll ein Mann namens Jesus ihm etwas auf die Augen geschmiert haben. Er hat es abgewaschen im Teich Silo und war auf einmal sehend. Letztendlich führten sie ihn zu den Priestern. Nun vom hilflosen Bettler zum mutigen Zeugen. Ich lese diese Begebenheit, Kapitel 9, Verse 15 bis 34, einfach zu gerne. Er war morgens noch ein hilfloser Bettler, der um Almosen gebettelt hat. Und nun wird er zu einem mutigen Zeugen. Er stand vor den Priestern und Schriftgelehrten im Tempel, sicherlich noch mit seinen löchrigen Kleidungsstücken, die er als Bettler täglich trug. Ich finde es so ermutigend zu lesen, wie Jesus die Ärmsten, die Ungebildetsten, die Schwachen benutzen kann als Werkzeuge, um das Evangelium weiterzutragen. Und hier stand er nun, der Bettler, der nun sehend war, alleine vor einer Gruppe von Pharisäern und Schriftgelehrten. In Lukas 12 lesen wir Verse 11 und 12, da lesen wir: Wenn sie euch aber vor die Synagoge und vor die Fürsten und Obrigkeiten führen, so sorget nicht, wie oder womit ihr euch verteidigt oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in derselben Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Auch dich und mich will Jesus gebrauchen, um Zeugen zu sein. Trotz unserer Unzulänglichkeiten, trotz unserer Schwächen, trotz unserer Fehler will er uns zum Licht setzen, da, wo er uns hingestellt hat. Nun, der Sehendgewordene erklärt nun den Ablauf seiner Heiligung den Priestern, aber sie glaubten nicht, dass er blind gewesen und sehend geworden ist. Sie riefen seine Eltern dazu, dass seine Eltern seine Identität feststellen sollten, und seine Eltern wurden befragt, ob er überhaupt blind geboren war. Traurigerweise kamen die Eltern dem Geheilten nicht zur Hilfe, sondern hielten sich aus der Angelegenheit raus, um Ärger zu vermeiden. Da riefen sie zum zweiten Mal den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen: Gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch, also Jesus, ein Sünder ist. Wie geistlich blind waren die Pharisäer. Aber in ihrem Ausspruch schlagen sie wieder einen wunderbaren Bogen zu dem, was Jesus vorher gesagt hatte, nämlich, dass die Werke Gottes offenbar werden sollen. Da antwortete jener, der sehend geworden, und sprach: Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eins weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehend bin. Eine Tatsache, an die niemand rütteln konnte. Und ich denke, es ist für uns auch hilfreich, wenn wir in Gesprächen mit anderen an Tatsachen festhalten, wo Jesus uns geholfen hat, und andere bezeugen: Ich habe zum Beispiel Schwierigkeiten gehabt, ich habe mich hingesetzt am Morgen, ich habe den und den Vers gelesen, ich habe Frieden darüber. Wenn wir das anderen Menschen weitergeben, können wir ein gutes Zeugnis sein, und an dem Zeugnis ist nicht zu rütteln, weil wir es erfahren haben. Nur die Schriftgelehrten sprachen aber wiederum zu ihm: Was hat er mit dir gemacht? Wie hat er dir die Augen geöffnet? Der Sehendgewordene antwortete ihnen: Ich habe es euch schon gesagt, und ihr habt nicht darauf gehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Nun, sie beschimpften ihn. Da antwortete der Mensch und sprach zu ihnen: Das ist doch verwunderlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist, nämlich Jesus, und er hat doch meine Augen geöffnet. Als Schriftgelehrte hätte ihnen eigentlich dieses Zeichen, das Jesus getan hat, zeigen müssen, dass Jesus der Messias war. Wir wissen aber, dass Gott nicht auf Sünder hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Und dann sagt der Sehendgewordene: Von Ewigkeit hat man nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen geöffnet hat. Wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er es nicht tun. Nun, mit dieser Aussage hat der Sehendgewordene den Nagel auf den Kopf getroffen. Er hat dieses Streitgespräch für sich entschieden. Er hat Wirklichkeit werden lassen, was Jesus im Vers 3 gesagt hat. An ihm sollen die Werke Gottes offenbar werden. Von den 6 Wundern im Zusammenhang mit Blindheit, die wir in den Evangelien finden, ist dies der einzige Fall von jemandem, der blind von Geburt an war. Soweit ich mich erinnern kann, gibt es auch im gesamten Alten Testament keinen Fall, wo jemand von Blindheit geheilt wurde, außer temporärer Blindheit. Aber im Alten Testament finden wir zahlreiche Vorhersagen, die darauf abzielen, Jesus als jemanden zu beschreiben oder den Messias als Jesus zu beschreiben, der Blinden das Augenlicht geben sollte. Also die Schriftgelehrten hätten an sich dieses Zeichen sehen müssen und erkennen müssen. Sie kannten doch die Vorhersagen für das Volk und für den Messias. Wir lesen in einigen Versen von dem Messias, der Blinden das Augenlicht wiedergeben sollte. Ich habe hier mal 3 mitgebracht. Nach Jesaja 35, 4, Vers 5, da lesen wir: Er selbst kommt und wird euch retten. Alsdann werden die Blinden, der Blinden Augen aufgetan. Im Psalm lesen wir: Der Herr macht Blinde gesund. Und Jesus selbst, als er in der Synagoge in Nazareth war, lehrte, sagt nach Lukas 4, 16 bis 19, ihm wurden die Schriftrollen des Propheten Jesaja gegeben. Er entrollte die Schriftrolle und fand die Stelle, wo geschrieben stand: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, den Armen die Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, um die Freilassung der Gefangenen und die Wiedererlangung des Augenlichts für Blinde zu verkündigen. Und das ist wahr geworden. Das ist an diesem ehemals Blinden wahr geworden. Jesus hatte zahlreiche Krankheiten während seiner Zeit auf der Erde geheilt. Und Blindheit war eine der am häufigsten genannten. Im Neuen Testament, interessanterweise, finden wir auch keinen weiteren Fall von Blindenheilung, außer vielleicht die temporäre Blindheit des Paulus. Auch von den Jüngern wird nicht gesagt, dass sie Blinde geheilt haben. Das stand nur Jesus zu. In dieser Blindenheilung liegt ein weiterer Beweis dafür, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der versprochene Messias, der Retter aller, die an ihn glauben. Aber der nächste Vers, den wir lesen, ist eigentlich sehr traurig. Vers 34 heißt es, sie antworteten, nämlich die Schriftgelehrten, und sprachen zu ihm: Du bist ganz in Sünden geboren und willst uns lehren? Und sie stießen ihn vom Tempel hinaus. Also die Schriftgelehrten stießen ihn aus dem Hause Gottes hinaus. Ihm erging es ähnlich wie Jesus an dem Morgen. Jesus sollte gesteinigt werden, Jesus musste aus dem Tempel fliehen und nun wird dieser Sehendgewordene hinausgestoßen. Das Licht schien in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Die Heilung des Sehendgewordenen sollte aber weitergehen. Jesus kümmerte sich nicht nur um die körperliche Wiederherstellung seiner Sehfähigkeit, sondern er sollte darüber hinaus auch die geistliche Sehfähigkeit bekommen. Johannes 9, 35 und 38, da lesen wir: Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatten, und als er ihn fand, das heißt, Jesus suchte ihn, Jesus ging ihm nach, als er, nämlich Jesus, ihn fand, sprach er zu ihm: Glaubst du an den Sohn Gottes? Er antwortete und sprach: Wer ist es, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus aber sprach zu ihm: Du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach: Ich glaube, und fiel anbetend vor ihm nieder. Nun, für diesen sehend gewordenen war das Laubhüttenfest buchstäblich zum Fest des reinigen Wassers und des erleuchtenden Lichtes geworden. Er war nicht mehr derselbe. Er hatte viel mehr als nur sein körperliches Sehvermögen erhalten. Seine geistlichen Augen wurden geöffnet und er sah auf einmal viel mehr als seine Nachbarn, Bekannten und selbst als die Schriftgelehrten und Pharisäer. Nun konnte dieser sehend gewordene endlich auch die Dinge sehen, an die er sich vielleicht vorher gestoßen hat. Er konnte die Schönheit der Blumen sehen, die er vorher nur ertasten und riechen konnte. Nun, Jesus hat in diesem Fall seine Mission erfüllt. Aber er hat auch eine Mission an seine Jünger und auch an uns weitergegeben. Wir haben ja schon gehört, wie Jesus sagte, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Und jetzt die Weitergabe der Mission. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also Jesus möchte die Gläubigen dazu bringen, dass selbst aus den Gläubigen Ströme des lebendigen Wassers fließen. Hier überträgt Jesus die Verantwortung seiner Mission auf alle Gläubige, auf mich, aber auch auf dich. Jesus hat uns die Aufgabe erteilt, das lebendige Wasser an andere weiter fließen zu lassen. So wie damals der Teich Siloa eine Frischwasserquelle der Einwohner Jerusalems war, so sollen auch wir Geistlichen gesehen das Siloa sein für unsere Mitmenschen. Und mir stellte sich irgendwie die Frage, fließt aus mir ein Strom lebendigen Wassers, an dem sich andere vielleicht erfrischen können? Oder bin ich vielleicht mehr ein Rinnsal? Oder ist der Strom komplett versiegt? Denk mal darüber nach, wie viel Frischwasser lässt du aus dir herausfließen, an dem sich andere Menschen laben können? Bildlich gesprochen trinken die meisten Menschen ja leider nur aus verschmutzten Pfützen. Nun, wenn wir uns mit Menschen unterhalten, dann merken wir eigentlich relativ schnell, wenn wir aufmerksam sind, was sie belastet. Und das ist für uns eigentlich eine Gelegenheit, um dort einzuhaken, um Unterstützung anzubieten, um ihnen zum Beispiel anzubieten, für sie zu beten. Und dann denke ich, ist es wichtig, dass wir nicht einfach nur ihnen mitteilen, wir beten für dich, sondern dass wir auch im Nachhinein nochmal zurückgehen auf die Tatsache oder die Sache, wofür wir gebetet haben und nachfragen, wie es der Person geht. Dass wir Anteilnahme zeigen, dass wir vielleicht einen Kalender weitergeben oder eine Bibel oder ein wertvolles Buch. Ladet die Mitmenschen zum Kaffee oder Eis ein, um sie näher kennenzulernen, um sie dann auch möglicherweise geistlich zu unterstützen. Fließt aus dir ein Strom lebendigen Wassers. Und Jesus beschreibt sich als Licht der Welt. Und interessanterweise beschreibt Johannes in seinem Evangelium genau das Gegenteil in drei ganz kurzen hintereinander folgenden Versen, die wir auch schon bereits gelesen haben. Er beschreibt die Dunkelheit der Welt. Johannes 8, Vers 59 haben wir ja schon gelesen. Da hoben sie Steine auf im Tempel, dass sie auf ihn würfen, aber Jesus verbarg sich und ging zum Tempel heraus. Welcher Hass wird hier deutlich in den Menschen? Sie wollten den Messias im Hause Gottes, das ist eigentlich sein Haus gewesen, in dem Menschen zu seinem Gottesdienst zusammenkommen sollten. Dort wollten sie ihn töten. Welch ein Ärger und welch ein Groll wird hier eigentlich beschrieben von den Menschen. Im nächsten Vers lesen wir, und Jesus ging vorüber und sah einen, der blind geboren war. Die Krankheiten, die Nöte der Menschen, die Sorgen, alles eigentlich zusammengefasst in diesem blind Geborenen. Und dann noch die Jünger, die die Frage stellten: Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern? Das ist eigentlich ein Mangel an Mitgefühl, der hier deutlich wird. Eigentlich sogar eine Verachtung dem anderen gegenüber, eine verzerrte menschliche Beziehung. Nun zusammenfassend möchte ich nochmal auf folgende Punkte kurz eingehen. So wie Jesus den Blinden sah und auch von dem Leid des Blinden bewegt war und ihm half, so sieht er auch dich und dich oder euch zu Hause vielleicht, die ihr zuschaut, so sieht er uns alle in unseren Leiden, in unseren Herausforderungen, in unseren Nöten. Und er sieht uns nicht nur, sondern er ist gerührt und er will dir helfen. Jesus unterwies seine Jünger, als sie eine Frage gestellt haben, die eigentlich nicht dorthin gehörte. Bist du vielleicht auch manchmal in einer Situation, in der du nicht richtig weißt, was du sagen sollst? Dann sei daran erinnert, dass du im Stillen Gott um Weisheit und um Rat bitten kannst, die passenden Worte zu bekommen. Der Text leistet auch einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der göttlichen Perspektive des Leidens. Manche Leiden, wie schon gesagt, sind wirklich Folgen unserer eigenen Sünde. Aber nicht alle können auf diese Weise auf persönliche Sünde zurückgeführt werden. Erinnern wir uns an Paulus, der selbst ein Pfahl im Fleisch hatte, was ihn demütig hielt. Leiden können von Gott zum Zwecke benutzt werden, dass Gott verherrlicht wird. Vielleicht verstehen wir unsere Leiden und unsere Situation momentan nicht und wir fragen Gott, wieso oder wozu? Auch Hiob konnte seine Leiden damals nicht verstehen. Es war einfach ein viel größerer Plan, ein viel größeres Bild, dessen sich Hiob damals nicht bewusst war. Und zum Schluss, seid ermutigt, lebendiges Wasser für eure Mitmenschen zu sein, anderen weiterzugeben und Hilfeleistungen zu leisten. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Amen.